habe heute eine ungewöhnliche Geschichte mitgebracht. Die Geschichte vom Hauptmann zu Kapernaum. Matthäus 8, 5 bis 13. Ich lese die ein bisschen schneller, weil danach ich jeden Vers nochmal einzeln vornehme. Eine unnormale Geschichte. Unnormal. Als Jesus in Kapernaum eintraf, kam ein Hauptmann des römischen Heeres zu ihm und bat ihn um Hilfe. Herr, mein Diener liegt gelähmt bei mir zu Hause und leidet entsetzlich. Jesus antwortete, ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann erwiderte, Herr, ich bin es nicht wert, dass dich in meinem Haus empfangen. Sag nur ein einziges Wort, dann wird mein Diener gesund. Auch ich stehe unter höherem Befehl und habe andererseits Soldaten, die mir gehorchen. Wenn ich zu einem sage, geh, dann geht er. Befehle ich einem anderen, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu dies, dann führt er meinen Auftrag aus. Als Jesus das hörte, wunderte er sich sehr. Er sagt zu den Menschen, die ihm gefolgt waren, eins ist sicher, unter allen Juden in Israel bin ich keinem Menschen mit einem so festen Glauben begegnet. Und ich sage euch, viele Menschen aus aller Welt werden kommen und mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmel das Freudenfest feiern. Aber die ursprünglich für Gottes Reich bestimmt waren, werden in die tiefste Finsternis hinabgestoßen, wo es nur noch Heulen und ohnmächtiges Jammern gibt. Dann sagte Jesus zu dem Hauptmann, geh wieder nach Hause, was du geglaubt hast, soll nun geschehen. Zur selben Zeit wurde der Diener gesund. Sehr ungewöhnlich. Es war ungewöhnlich, dass ein römischer Hauptmann Jesus ansprach, denn als ein römischer Offizier vertrat er die Besatzungsmacht. Jesus war äußerlich gesehen ein armer Landprediger, Wanderprediger aus dem besetzten Land. Das war kein normaler Arztbesuch, sondern eine Provokation erster Klasse. Eine Provokation für die großen Menschenmenge, die Jesus folgte. Eine Provokation nicht nur, weil die Römer als Besatzungsmacht verhasst waren, sondern weil ein frommer Jude niemals im Haus eines Heiden einkehren würde. Das tut man nicht. Da macht man sich unrein. Das ist unnormal. Das entspricht nicht der Norm. Was zunächst als völlig harmlos erscheint, ist in Wahrheit äußerst brisant. Denn einer, der etwas von der Heiligen Schrift versteht, sie auslegt und lehrt, kann vieles tun, nur eins nicht, sich einem Römer, einem Vertreter der Militärdiktatur, einem fremden heidnischen Mann zuzuwenden. Jedenfalls nicht, ohne ihn zu verdammen. Der Hauptmann sprach Jesus sogar mit Herr an, Kyrios. Also mit der Anrede, die normalerweise nur für den Kaiser oder für hoch angesehene Gäste verwendet wurde. Auch das war ungewöhnlich. Noch ungewöhnlicher ist der Anlass, auf den der Hauptmann ihn ansprach. Er sagte zu ihm, Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Damals wurde ein Knecht nicht als vollwertiger Mensch angesehen. Er wurde nach seiner Leistung gemessen und wenn er seine Funktion nicht mehr ausüben konnte, wurde er einfach durch einen anderen ersetzt. So einfach war das. Ex und hopp. In der Bitte des Hauptmanns für seinen Knecht zeigt sich seine Wertschätzung dem Knecht gegenüber. Er liebte seinen Knecht. Er war mitfühlend und litt mit der Krankheit. Eigentlich auch unnormal. Die schwere Krankheit war für Jesus nicht ein Problem. Dass der Hauptmann ein Heide war und ein Repräsentant der Besatzungsmacht, war für Jesus auch kein Hindernis. Jesus überwindet selbst größte Probleme, kulturelle, politische, religiöse, wenn ein Mensch ihn vertrauensvoll bittet. Wie antwortete der Hauptmann, als Jesus in sein Haus kommen wollte? Vers 8, der Hauptmann antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Nur ein Wort. Die Worte Jesu haben Wirkung. Bewirken etwas, haben Auswirkungen. Das hat er mit seinem Vater gemein. Und Gott sprach und es geschah. Da können manche Erziehungsmenschen noch von lernen. und es geschah und die Kinder bleiben so, wie sie sind. Na gut. Es gibt Worte, die stoßen vor den Kopf, beleidigen, erniedrigen, sind voller Gewalt. Meine Mutter hat mich mit Worten früher beleidigt, als ich Kind war. Wenn auch aus Hilflosigkeit, sie haben trotzdem sehr tief wehgetan. Du landest mal bei der Müllabfuhr, habe ich öfters gehört. Gut, heute ist in Kassel die Müllabfuhr ziemlich gestylt und macht sicher Spaß, aber früher war das kein Kinderspiel. Und meine Mutter hat immer gesagt, du landest mal im Heim. Und das war für mich das Schlimmste. Ich habe immer gedacht, meine Mutter ist nicht meine echte Mutter. Ich bin adoptiert, weil sie mich ins Heim zurückschicken wollte. Mit 12 Jahren habe ich in Feckerhagen in einem Zeltlager von einem Zeltlagerleiter die ersten positiven Worte über mein Leben gehört. Du wirst sicher mal ein guter Jungscharleiter, hat er gesagt, als er gesehen hat, wie ich andere Kinder verführt habe zu rauchen. Nach meiner Bekehrung bin ich sofort Jungscharleiter geworden und das 45 Jahre lang. Der Robert, der da hinten sitzt, hat mal im Hauskreis seine Lebensgeschichte erzählt, wie sein Vater immer zu ihm gesagt hat, du landest mal im Zuchthaus. Und dann hat er gesagt, wo bin ich jetzt gelandet? Im Hauskreis. Na, ist auch manchmal schon recht. Worte brennen sich ein, positive wie negative, die man nach 60 Jahren und mehr nicht vergisst. In Epheser 4 können wir lesen, redet nicht schlecht voneinander, sondern habt ein gutes Wort für jeden, der es braucht. Was ihr sagt, soll hilfreich und ermutigend sein, eine Wohltat für alle. Sprüche 16, 24. Ein freundliches Wort ist wie Honig, angenehm im Geschmack und gesund für den Körper. Ein Wort kann gesund für den Körper sein. Es gibt Worte, die helfen, die aufrichten, trösten und heilen. Das können wir von Jesus lernen. Auch wir können Worte der Heilung sprechen. Es gibt Worte, die sind wohltuend, sind klug, sind klar, sind eindeutig. Aber wir kennen auch gestörte Kommunikation, wie auch immer gestört, und wissen auch, wie belastende Dinge Einfluss auf unser Leben haben können. Sei es durch Krankheit, durch Abschied, durch Konflikte. Vielleicht hat dich auch ein Unrecht verletzt und verstört. Dann kann dir auch ein himmlisches Wort begegnen und helfen. Ein himmlisches Wort, das dich frei macht und frei lässt von der Last der Vergangenheit. Ein Wort, das dich aufrichtet und tröstet. Wenn ich Jesus richtig verstehe, ist Gott immer bereit, das Nicht-Gelungene in unserem Leben zu einem guten Ende zu bringen. Manchmal ist es nur ein kleines Wort, aber immer ein gutes, das dich stärkt und dir hilft zum Leben. Denn jeder auf der Welt, jeder Mensch braucht ein gutes Wort. Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sagt er. Sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Der Hauptmann sagte, dass er nicht in sein Haus kommen sollte, weil er sich selbst nicht für wert hielt. Soweit kennt er sich mit dem jüdischen Reinheitsgebot aus, dass er annehmen muss, einem jüdischen Rabbi kann man nicht zutrauen, das Haus eines Heiden zu betreten. Der Hauptmann vertraut Jesus. Hier zeigt sich der vorbildliche Glaube, ein schlichter, fast naiver Glaube, der davon überzeugt ist, Jesus braucht nur etwas sagen und es geschieht. Er ist ja Gottes Sohn und Gottes Wort hat nun mal diese Eigenschaft, das bewirkt, was es sagt. So war es bei der Erschaffung der Erde, so war es bei vielen Heilungswundern. Klarer Fall, was Jesus sagt, das geschieht. Vor allem sollte er aber auch nicht in sein Haus kommen, weil es nicht für nötig hielt. Nicht nur, weil er sich für unrein hielt, für wertlos, sondern auch, weil er es nicht für nötig hielt. Denn er glaubte, dass nur ein Wort reichte, seinen Knecht gesund machen zu können. Das ist so erstaunlich, dass sich selbst Jesus darüber verwundert und wundert. Dass dann der Knecht des Hauptmanns tatsächlich gesund wird, und zwar zur gleichen Stunde, als Jesus dem Hauptmann dies sagte, bedarf darauf eigentlich keiner großen Erwähnung mehr. Diese Mitteilung ist dem Evangelisten Matthäus nur ein halber Satz wert. Welche Einstellung verhalf dem Hauptmann, die große Macht Jesu zu begreifen? Das wird in Vers 9 deutlich. Denn auch ich bin ein Mensch, der Obrigkeit untertan. Ich habe Soldaten unter mir. Wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er, zu einem anderen kommen, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, dann tut er es. Vielleicht war es die Rangordnung im Militär, die dem Hauptmann half, die große Macht Jesu zu begreifen. Als Hauptmann befehlte er etwa 100 Soldaten. Das System stimmte und funktionierte. Und doch, er leidet, weil ein Nahestehender, ein Knecht, vielleicht ein Freund, nicht gesund ist und sich quält. Erst wenn die Not beseitigt ist, ist er zufrieden. Das leuchtet Jesus ein und er sagt, ja, ich komme zu dir nach Hause und heile. Der Hauptmann erkannte, während sein Wort nur das Verhalten von 100 Soldaten bestimmte, ist Jesus der höchste Befehlshaber und der größte Kommandeur über alles. Wenn er den Versuchern der Krankheit seines Knechtes befehlen würde zu weichen, würden sie weichen. Und wie reagierte Jesus, als er das hörte? Vers 10. Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgen, wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Jesus, der Schöpfer von Himmel und Erde, der alles im Voraus weiß, staunte über diese Worte. Jesus drehte sich extra um solchen Glauben feierlich zu loben. Solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden, sagt Jesus. Hier können wir etwas lernen, ausgerechnet an einem Mann, der kaum in die Galerie denkmalgeschützter Vorbilder passt. Ja, den man heutzutage seines Berufs wegen nicht unbedingt als Vorbild nimmt. Vom Hauptmann aus Kapernaum können wir das lernen. Jesus wünscht sich solchen Glauben auch im Volk Gottes, in Israel zu finden. Was ist aber ein solcher Glaube? Einmal kam ein Synagogenvorsteher zu Jesus und bat ihn, meine Tochter liegt in den letzten Zügen, komm doch und lege deine Hände auf, damit sie gesund werde und lebe. Markus 5. Das war schon ein großer Glaube. Dass ein Aussätziger zu Jesus kam und ihn bat, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen, war auch ein großer Glaube. Aber dass der Hauptmann sagte, dass Jesus nicht einmal zu kommen brauche, sondern nur ein Wort sprechen sollte, quasi eine Fernheilung, damit sein Knecht gesund würde, war ein solcher Glaube, den Jesus begeisterte. Ein einziges Wort ist eigentlich nur ein Ausdruck, ein winziger Ausdruck einer Persönlichkeit. Aber der Hauptmann glaubte, dass das genug sein würde, um den Knecht von seiner Krankheit komplett zu heilen. Wir Menschen versuchen uns ja im Allgemeinen abzusichern, immer mehr. Wir bauen immer mehr Sicherheitsklauseln ein, wenn wir etwas privat verabreden, beruflich etwas vereinbaren, weil wir einander nicht mehr vertrauen können, immer weniger. Aber der Hauptmann sagte, sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Er vertraute zu 100% diesem Jesus. Deshalb verzichtete er von sich aus darauf, dass Jesus in sein Haus kommen sollte und wollte auch kein anderes sichtbares Zeichen. Solcher Glaube erfreut Jesus. Jedoch wird klar, womit auch wir Jesus erfreuen und begeistern können. In unserer Gesellschaft werden wir vor allem an unserer Leistung gemessen. Aber Jesus können wir nicht mit unserer Leistung beeindrucken und begeistern. Nicht ansatzweise. Aber wir können Jesus doch begeistern und beeindrucken und ihn sogar in Verwunderung versetzen, nämlich durch unseren Glauben. Wir können Jesus begeistern, wenn wir solchen Glauben haben, wie ihn der Hauptmann hatte. Du sagst vielleicht, ich habe so einen Glauben nicht. Ich bin nicht so fromm. War der Hauptmann fromm? War er gläubig? War er überhaupt Christ? Hat er gebetet und die Heiligen Schriften gelesen? Die Bibel zeigt manchmal Begebenheiten, die unser fertiges Raster total sprengen. Immer wieder. Ein heidnischer Soldat vertraut Jesus und wird von ihm anschließend nicht aufgefordert, sich taufen zu lassen. Nicht aufgefordert, seine Sünden zu bekennen. Nicht aufgefordert, den Tempel zu besuchen. Merkwürdig. Ungewöhnlich. In der Bibel lese ich manchmal unnormale Berichte, ungewöhnlich, die nicht der Norm entsprechen, noch nicht mal der biblischen Norm. Das wurde mir schon letzten Sonntag bei der Predigt von Christian deutlich, als Christian von Hagar, einer Sklavin von Abraham, sprach, die sich als Leihmutter zur Verfügung stellte. Und das wird in der Bibel gar nicht als unbiblisch dargestellt. Eine Leihmutter. Wir hatten in unserer Gemeinde ja auch ein paar Frauen, die sich gerne Kinder gewünscht hatten. Lange Jahre. Wo es problematisch war. Und viel später sie dann doch Kinder bekamen. Ohne Leihmutter. Aber Leihmutter als biblisches Hilfsangebot? Das ist schon grenzwertig. Vielleicht wäre es ganz hilfreich, der FDP mal einen Tipp zu geben, dass ihre Idee der Leihmutter ursprünglich aus der Bibel kommt. Vielleicht bekehrt sich dann einer. Die Bibel zeigt immer mal wieder Ausnahmen, wenn es um Menschen und ihre Nöte geht. Da wird nicht an der Norm festgehalten, da wird es unnormal, da wird es menschlich. Auch hier beim Hauptmann wieder so eine unnormale Geschichte. Jesus ist begeistert und verwundert über den heidnischen Glauben. Das ist auch ein Widerspruch in sich, ein heidnischer Glaube. Das ist ja fast so wie ein Sonnenaufgang am Abend. Welche Vision hatte Jesus daraufhin? Die Verse 11 und 12. Aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen, aber die Kinder des Reiches werden hinausgestoßen in die Finsternis, da wird Heulen und Zähneklappern sein. Jesus sagt, solchen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden, im Volk Gottes. Was für ein Affront gegen die frommen Juden damals. Nicht bei den Schriftgelehrten, nicht bei den Pharisäern, Priestern und Jüngern, sondern bei einem Heiden, der gar nicht dazugehört, findet er diesen Glauben. Und weiter sagt er, von überall werden die Menschen kommen, die so glauben. Aber die Menschen aus dem Volk Gottes werden nicht dabei sein. Weil Jesus sagt, dass weder den Juden noch uns, um uns abzustoßen, sondern um uns einzuladen zu einem neuen, lebendigen Glauben, der ihm vertraut. Wie schnell passiert das, dass unser Glaube zur Routine wird, zur Gewohnheit, aber ohne Kraft zu einem müden Rinnsal? Zwei Dinge hat uns diese Geschichte zu sagen, eine Mahnung und eine Ermutigung. Wobei die Ermahnung auch letztlich eine Ermutigung ist, im Wortstamm ursprünglich. Eine Warnung ist diese Geschichte für alle, die wie die Juden damals meinten, dass sie doch wohl den besten Draht zu Gott haben, einen besseren Draht. Lassen wir uns fragen, worauf denn unsere Beziehung zu Jesus Christus und zu seiner Gemeinde beruht? Worauf? Was muss geschehen, damit ich die Gemeinde und Jesus verlasse? Worauf beruht mein Glaube? Darauf, dass ich ein anständiger Mensch bin, anständiger als viele in meinem Umfeld? Darauf, dass wir hier nette Menschen haben, sympathisch, die einigermaßen unserer Meinung entsprechen? Darauf, dass ich zum Gottesdienst gehe, regelmäßig, soweit es geht, und mich am Gemeindeleben beteilige? Darauf, dass ich die Gemeinde und soziale Werke finanziell unterstütze? Oder darauf, dass ich mich ebenso bedingungslos und schlicht auf Jesus verlasse wie der Hauptmann von Kapernaum? Nur so kann ich Gott gefallen. Wenn ich dieses Vertrauen ernst nehme, wird es alle Lebensbereiche einschließen. Den kranken Angestellten, die eigene Gesundheit, den Weg der Enkel und der Kinder, die Arbeit, die Freizeit, das Haus und den Garten, meinen Fernsehkonsum, meine Finanzen, mein Fahrstil, meine Sexualität, das tägliche Brot, die Hobbys, bis hin zum ewigen Leben. Erst wenn Jesus Herr über alle diese Bereiche ist und ich von ihm alle Hilfe und Orientierung erwarte, erst wenn ich glaube, dass er alles in Ordnung bringen wird, kann ich meinen Glauben mit dem Hauptmann von Kapernaum vergleichen. Warnen lassen muss ich mich davor, dass ich zu Christus zwar Herr sage, dass ich ihn aber nicht wirklich Herr sein lasse. Wer Jesus nur als fromme Verzierung für ein Leben benutzt, das er eigentlich in eigener Regie führt, Er misst diesem König ebenso wenig Regierungsmacht zu, wie sie die englische Königin über Großbritannien hat. Die Geschichte warnt davor, eine gute Beziehung zu Jesus, zu Gott, anderswo zu suchen oder irgendwie anders pflegen zu wollen, als im einfachen, schlichten, alltäglichen Glauben, der alles Heil von Jesus erwartet. Und nichts von der Rente, nichts von der Regierung, nichts vom Partner und nichts von anderen. Als Jesus den klaren Glauben des heidnischen Hauptmanns sah, sah Jesus die Vision, dass viele Menschen von Osten und Westen, das heißt aus heidnischen Ländern mit Abraham und Isaak, Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Dagegen werden die Kinder Israel hinausgestoßen werden, denen eigentlich zwar die Verheißung galt, die aber keinen Glauben hatten. Diese Worte Jesu zeigen, was für eine unfassbar große Bedeutung der Glaube hat. Durch unseren Glauben können wir nicht nur Jesu Hilfe in unserem Leben hier auf der Erde erfahren, darüber hinaus erlangen wir gerade durch den Glauben den Eingang, den Zutritt in das ewige Leben, in das Himmelreich. Vers 13. Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zur selben Stunde. Jesus gab ihm genau die Heilung des Knechts, um die er gebeten und an die er geglaubt hatte. Er hat sein Problem zu Jesus gebracht und seine Hilfe erlebt. Die Hilfe, die nicht immer so ausgeht wie in dieser Geschichte, aber sie geht aus, und zwar gut für uns, auf seine Weise. Beten ist kein Wunschkonzert nach dem Motto, mal eben beten und dann passiert es so, sondern hat was mit tiefem Vertrauen in Gottes Liebe, Fürsorge und Macht zu tun. Es gibt sicher viele, genauso viele und vielleicht mehr Beispiele, in denen Gott auf den Wunsch eines Gebetes nicht entsprechend reagiert hat. Ich habe gestern mal wieder einen Bericht über Mickenbauer geguckt. Wer es noch nicht gesehen hat, ich empfehle es euch dringend. Im August 2020 erhielt YouTuber Philipp Mickenbauer im Alter von 23 zum dritten Mal die Diagnose Lymphdrüsenkrebs im Endstadium. Die Ärzte gaben ihm noch 8 Wochen zu leben. In der Nacht vom 9. Juni 2021 ist er an seiner Krankheit gestorben. Unter dem Namen The Real Life Guys hatten sich Philipp und sein Zwillingsbruder Johannes vor ein paar Jahren auf YouTube mit verrückten Do-it-yourself-Videos einen großen Namen gemacht. Obwohl das war nicht ihr Ziel, einen großen Namen zu machen. Sie wollten experimentieren mit Gegenständen, mit fliegenden Badewannen und U-Booten. Sehr verrückt. Ihr müsst euch angucken bei YouTube. Es ist sehr herausfordernd. Die Beerdigung haben 3 Millionen Zuschauer bei YouTube beobachtet oder aufgerufen. Und die Beerdigung war kein Trauerfest. Das war ein Trauerfest mit viel Freude und mit viel Zuversicht und Hoffnung. Ich habe noch nie so eine Beerdigung erlebt. 3 Millionen Besucher gucken sich eine Beerdigung an. Freiwillig. 2 Wochen nach dem Tod von Philipp gibt es ein Video, in dem sein Bruder und seine Freunde Zeugnis geben, wie sie Philipp erlebt haben. 5,2 Millionen Aufrufe haben dieses Zeugnis aufgerufen. Das Besondere daran war, kein Gebet wurde erhört, keins. Sie haben geschrien zu Gott, sie haben gebetet und sie berichten darüber. Kein Gebet wurde erhört. Wie kann das sein, dass nach dem Tod ganz viele Menschen sich bekehren und Christen werden? Durch den Tod werden andere lebendig. Sehr merkwürdig, sehr ungewöhnlich. Typisch Gott. Passt nicht in unser System, in unser Denksystem, unser Glaubenssystem hinein. Warum Gott wann etwas tut oder nicht, sollten wir voller Vertrauen in seine Liebe ihm überlassen. Beten entbindet uns auch nicht davon, selbst etwas zu tun. Da, wo wir etwas zu sagen haben, entscheiden können, Macht haben, sollten wir es tun, wie der Hauptmann. Für das, was wir tun, sind wir auch verantwortlich. Und Gott wird uns einmal fragen, was hast du getan mit den Gaben, die ich dir anvertraut habe? Aber Beter sind auch keine Schwächlinge, die sich immer mal ausweinen müssen, keine frommen Fanatiker, die nicht mit beiden Beinen auf der Erde stehen, sondern Beter sind Realisten Gottes, Menschen, die in ihrem Leben mit der Wirklichkeit Gottes rechnen. Beten heißt, darauf zu vertrauen, dass Gott die Macht hat, in unsere Wirklichkeit einzugreifen und die Probleme nach seinem Willen anzugehen. Es wird Zeit, einen Rollentausch vorzunehmen. Wir sind heute gewohnt, über alle Dinge zu stehen. Mit unserem Verstand und unserem enormen Wissen haben wir fast alle Geheimnisse der Welt entschlüsselt und können sie einordnen und beurteilen. Das ist gut so, denn es bringt unsere Welt voran. Aber es macht uns auch leicht hochmütig, dass wir denken, wir können alles. Was wir nicht können, kann keiner. Problematisch wird es, wenn wir dieses Denken auch auf den Glauben auf Gott übertragen. Wenn wir so mit Gott, mit Jesus umgehen, dann machen wir ihn klein, stellen ihn unter uns. Wir ordnen ihn ein, bestimmen, welchen Platz er hat, eine Nebenrolle, abseits. Und das Ergebnis? Wir wissen immer mehr und haben immer weniger Hoffnung. Der Philosoph Martin Heidegger sagt mal über unsere Zeit, keine Zeit hat so viel und so Mannigfaltiges vom Menschen gewusst wie die heutige und keine Zeit wusste weniger, was der Mensch sei, als die unsrige. Das Zitat kann man auch auf Gott übertragen. Keine Zeit hat so viel Mannigfaltiges von Gott gewusst wie die heutige und keine Zeit wusste weniger, was Gott sei, als die unsrige. Wir müssen wieder lernen zu erkennen, dass Jesus größer und mächtiger ist als wir. Wo hat der einfache Kinderglaube, der einfache Glaube, sogenannte Kinderglaube, Platz in unserem Leben, in unserer Gemeinde? Diskussionen über theologische, allgemein religiöse oder wissenschaftliche Fragen finden allgemeine Anerkennung. Das hört sich so schön akademisch an, gehoben und distanziert. Dagegen ist nichts zu sagen, aber wenn es dabei bleibt, verwöhnen wir nicht nur unseren Verstand, sondern auch unsere Eitelkeit und wir verlieren die Fähigkeit, einfach zu vertrauen, wie ein Kind. Viel wichtiger ist es, einfach zu glauben und darüber einfach zu reden, dass Jesus mein Herr ist, der über mir steht. Und dass er der ist, der mich liebt, der sein Leben für mich gegeben hat, dass er meine Hoffnung und mein Halt ist, in guten und in schlechten Zeiten, im Leben und im Sterben, dass ich von den Taten berichte, die er in meinem Leben und unter uns getan hat. Lasst uns das wieder lernen, einfach zu glauben, Jesus zu vertrauen. Amen. Lass uns eine Zeit der Stille haben. Ich beende das, die Zeit mit. Amen. Jesus, wir sind oft so stolz, so eingebildet, was wir können und wie wir argumentieren und was wir haben und gemacht haben. Uns fällt so schwer, wieder zu glauben, wie ein kleines Kind, zu vertrauen. Und das wollen wir lernen. Du hast uns keinen Schalter gegeben, wo wir das einfach umschalten können. Aber wir können dir den Willen weitergeben, die Bereitschaft, das bei dir wieder neu anzufangen und zu beginnen. Und darum bitte ich dich, dass du bei mir, bei uns das veränderst, dass du uns zeigst, wie das geht, einfach zu glauben. Amen.